Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist einer der führenden Experten für positive Psychologie und innovative Führungskonzepte im deutschsprachigen Raum. Mit einem Hintergrund als Controller und seiner mehrjährigen Tätigkeit als Wirtschaftsprofessor kombiniert er fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und praxisorientierte Ansätze in seiner Arbeit. Seine Überzeugung, dass glückliche Menschen gerne mehr leisten, machen ihn zu einem Vorreiter für das, was er Corporate Happiness nennt. Ein Führungssystem, welches darauf abzielt, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu schaffen, die Mitarbeitende intrinsisch motiviert und welches bereits vielfach unter Beweis gestellt hat, dass unternehmerischer Erfolg und glückliche Mitarbeiter durchaus Hand in Hand gehen können. Seit nunmehr 14 Jahren begeistert er über seine inspirierenden und unterhaltsamen Vorträge Zuhörerinnen und Zuhörer jeder Branche und wird nicht müde, die Bedeutung einer inneren Haltungsänderung als Grundbedingung für menschliches Wachstum und erfolgreiche Führung zu betonen. Neues Führen bedeutet für ihn deshalb die Übernahme von mehr Eigenverantwortung durch Führungskräfte, die Kultivierung zutiefst menschlicher Beziehungen und das Teilen einer gemeinsamen Zukunftsvision. So leistet er seinen Beitrag zu einer Arbeitswelt, in der nachhaltiges Unternehmenswachstum eine logische Folge davon ist, Mitarbeitende konsequent in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns zu stellen. In seinem neuesten Buch, Das Neue Führen, lädt er Menschen ein, mehr Chef des eigenen Lebens zu werden, wie passend für unseren Podcast. Herzlich willkommen im T-Talk, Dr. Oliver Haas. Schön, dass du heute hier bist.
Hallo.
Du hast 2006 deine Professur aufgenommen als Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für Management, hast das Ganze bis 2011 gemacht, wenn ich es richtig recherchiert habe, hast dich 2010 mit deiner ersten Unternehmung Corporate Happiness selbstständig gemacht, 2020 folgte das zweite Unternehmen rund um das Thema das neue Führen. Was mich interessieren würde ist, diese Hochschulprofessur ist sicherlich für viele Menschen erstmal ein relativ sicherer Hafen, innerhalb dessen sie sich vielleicht auch so wohlfühlen, dass sie sagen, das mache ich jetzt erstmal eine Weile. Bei dir waren das in Summe 5 Jahre und dann scheint es irgendwelche inneren Beweggründe gegeben zu haben, die dich dazu animiert und motiviert haben, dich darüber hinaus als Mensch weiterzuentwickeln, aber eben auch unternehmerisch weiterzuentwickeln. Welche Beweggründe waren das?
Naja, erstmal ist ja spannend, warum ich das eigentlich überhaupt gemacht habe, diese Hochschulprofessur. Und davor gab es noch eine Firma, mit der ich anfangs gestartet habe, Controlling-Beratung zu machen, also ein Stück Software, aber eben auch viel Beratung und das auch in der Fußball-Bundesliga bei Topclubs wie Bayern München, Schalke 04, Deutscher Fußballbund, DFB bin ich ein- und ausgegangen. Und die Frage ist ja erstmal, wie ich dahin gekommen bin. Also ich habe BWL studiert, wirklich ohne groß nachzudenken. So nach dem Motto, mit dem kann man alles machen. Und bin dann dort in eine Leistungsschiene reingekommen, die ich mir selbst auferlegt hatte. Ich hatte im ersten Semester, da schreibt man die Prüfungen und hat sich auch gut gelernt. Und dann geht man so dann nach vorne und sucht dann seine Matrikelnummern und die Noten dann dahinter. Und da hatte ich im ersten Semester, ich glaube, überall eine 1. Und dann ist bei mir etwas angesprungen, dass ich das weiter haben wollte, also irgendwie vorne mit dabei zu sein, vielleicht auch besser sein als andere. Und das habe ich ja gar nicht bewusst gemacht, sondern irgendwie hat mir das Spaß gemacht. So, und dann habe ich mich sehr, sehr angestrengt, in diesem Studium sehr, sehr gut zu sein. Also war viel besser, als ich es jemals gebraucht hätte. Und es ging aber dann so weiter. Also ich habe dann eben promoviert, dann habe ich die Hochschulprofessur, eine Firma aufgebaut, wie gesagt, in dieser Glamour-Branche da gewesen zu sein. Und dann kam etwas sehr Erstaunliches, dann gab es nämlich einen Tag, ich kann mich dann relativ genau erinnern, da bin ich aufgewacht und hatte eigentlich keine Lust, so richtig aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Also so eine Lustlosigkeit, wenig Energie. Und das hielt über viele Tage an. Und ich habe aber überhaupt nicht verstanden, woher das eigentlich kommt. Weil in meinem Leben war im Außen alles wunderbar. Es war alles quasi super. Ich habe eine Freundin gehabt, eine nette. Ich habe super Familie gehabt, verdient, gut in München gelebt und so weiter, Partys gemacht. Also es war alles irgendwie super trupper und ich musste aber irgendwas tun, ja, also Chef im eigenen Leben werden. Also ich war nicht Chef im eigenen Leben, obwohl von außen alles eben toll war. Und das war dann schon ein richtiger Einschnitt, erstmal persönlich. Ich habe dann viele Sachen dann versucht und gemacht und getan. Und das hat sich aber dann später auch beruflich nachvollzogen. Dann kam Corporate Happiness, das neue Führen, also viele Sachen, die da mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Deswegen habe ich das so ausführlich erzählt. Das war eigentlich dann das, was danach gefolgt ist, zu einer persönlichen Sackgasse, in die ich mich selber navigiert habe.
Woran hast du gemerkt, dass du nicht Chef in deinem eigenen Leben bist? Wie hat sich das bemerkbar gemacht für dich?
Weil ich emotional nicht profitiert habe. Also ich hatte zwar den großen Erfolg, also jedem, dem ich so erzählt habe, was ich gemacht habe, die haben alle gesagt, was, Wahnsinn, gehst bei Bayern München ein und aus, Uli Hoeneß, die Pokale, Deutsche Fußballliga, Professor an der Hochschule, da war ich ja 30 Jahre alt oder 31, als das alles war. Nur selber habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt. Also ich war erschöpft, ich war ausgelaugt, ständig irgendwelche To-Dos vor mir hergeschoben und hatte aber auch so eine emotionale Unsicherheit. Das war eigentlich das Allerschlimmste. Die habe ich dann versucht zu kaschieren, dass es andere nicht gemerkt haben. Also im Äußeren würde ich sagen, war ich schon Chef im Leben. Also was ich angefasst habe, hat funktioniert. Aber der Oliver innen drin, der hat sich nicht gut gefühlt. Und das war so eine Differenz, dass selbst auch Familienmitglieder bei mir, also meine Eltern, nicht verstanden haben, was ich überhaupt erzähle, ne? Dass es mir nicht gut geht. Die haben alle gedacht, ja komm, das geht jedem mal von uns so. Ne? 2-3 Tage, wart mal ab, das wird schon wieder. Aber es wurde eben nicht.
Du sagst, du hast dich nicht gut gefühlt. Aber was lag unter diesem Gefühl? War das Angst? War das eine Unsicherheit? War das ein Gefühl davon, dass du das Falsche machst, dass du nicht am richtigen Ort bist?
Unsicherheit, Erschöpftheit, auch Ängste, die ich überhaupt nicht so zuordnen konnte. Also beispielsweise Ängste, dass ein Einbrecher in der Wohnung wäre. Ja, also während ich da so geschlafen habe. Und es war total surreal, ja. Und das war ja dann am Schluss nur ein Symptom, ja, dass im Inneren etwas nicht gestimmt hat. Und das habe ich ja viel später dann erst verstanden. Also ich bin mit so einem Glaubenssatz durch diese Berufswelt marschiert, dass ich dachte, wenn ich den Erfolg bekäme, dann würde ich Nähe bekommen. Also Nähe zu Menschen. Und was ich aber bekommen habe, ist Bewunderung. Und Bewunderung ist Distanz. Bewunderung ist keine Nähe. Ja, so. Und je mehr ich jetzt versucht habe, eigentlich Erfolg zu bekommen, desto distanzierter wurde es. Also ich stand da als Professor mit 31 Jahren vor Studierenden, die waren zum Teil 28 Jahre, weil die halt später studiert haben. Die waren minimal jünger. Und obwohl ich das ja so sehr wollte, stand ich da und war eigentlich wieder ein Stück weit nervös, ein Stück weit unsicher, auch ein bisschen verkrampft. Es war jetzt keine, sage ich mal, erfüllende Vorlesung, nachdem ich dann nach Hause gekommen bin. Das musste ich natürlich erstmal für mich klären. Also ich musste mich erstmal kennenlernen, weil ich überhaupt nicht wusste, was da los war.
Wie geht das?
Ja, sich kennenlernen heißt, mit sich selber sich zu beschäftigen. Also ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe Familienaufstellungen gemacht, weil mir ein Freund gesagt hat, super, musste mal machen. Sehr, sehr interessant gewesen. Ich bin den Jakobsweg erstmal gegangen. Ich glaube, das war das Erste, was ich gemacht habe. Schuhe angezogen, so wie H.P. Kerkeling dann später ein Buch geschrieben hat. So ging es mir auch. Ich habe auch mit Therapie angefangen. Ich habe Seminare besucht. Also ich habe mich mit dem auseinandergesetzt. Also ich dachte ja, dass ich mich schon kenne. Hättest du mich damals gefragt, Oliver, kennst du dich? Hätte ich gesagt, was ist denn das für eine Frage? Also, hä? Ja, klar. Weiß ja, wer ich bin. Weiß, was ich mache. Weiß, was ich tue. Aber die eigene Seele, das habe ich nicht kennengelernt. Und es gibt ja wie bei, wir werden ja später wahrscheinlich noch mehr über Haltung sprechen. Das ist eigentlich jetzt ein schönes Beispiel. Ja. Das entsteht ja aus Erfahrungen, die wir machen. Und ich hatte ja viele Erfahrungen gemacht. Ich habe auch viele Erfahrungen gemacht. Egal, was ich anfange, es funktioniert. Und die Leute jubeln mir dann auch zu, weil ich auch Kompetenzen hatte. Und man muss aber erstmal aus so einer Haltung rauskommen. Da braucht man auch zum Teil andere, ja, die sagen, das finde ich jetzt komisch. Wieso strengst du dich da so an? Wieso machst du das denn eigentlich so? Da hatte ich natürlich Erklärungen dafür. So wie wir alle Erklärungen für unseren eingeschlagenen Lebensweg haben. Nur es sind eben dann teilweise Lösungen, die wir so im Leben finden, die uns nicht gut tun langfristig.
Mindful Moment. Sich selbst wirklich kennenlernen. Sich selbst in die Seele schauen, wie Oliver Haas sagte. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer? Diese Art der Selbstreflexion, des Mit-sich-Sein, ist nicht nur ressourceaktivierend, sondern auch sehr erhellend. Oliver sprach gerade von einem Phänomen, das sicher viele von uns kennen, wenn wir genauer hinsehen. Die Verknüpfung von Dingen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Bei Oliver gab es eine innere Logik, die postulierte, wenn ich mich anstrenge und erfolgreich bin, dann bekomme ich Nähe und Verbundenheit. Klar, dass wenn so eine innere Regel regiert, ein Mensch dazu getrieben ist, ganz viel für Erfolg und positive Resultate zu leisten und dabei andere Faktoren, wie zum Beispiel Gesundheit oder Hobbys, darüber vernachlässigen kann. Ja, sogar Ängste entwickeln kann davor, nicht erfolgreich zu sein oder gar zu scheitern. Die tückische Karotte in dieser Gleichung ist die Verbundenheit, der wir hier als Sehnsuchtsobjekt hinterhereifern. Das Dumme ist nur, du wirst diese Karotte niemals erreichen. Nicht, bis du eins feststellst. Du bist diese Angst. Diese unglückliche Gleichung war immer nur in dir. Und in Wahrheit hat die Verbundenheit die ganze Zeit darauf gewartet, dass du endlich einmal von der Arbeit aufschaust. Es ist so lohnend, deine eigenen inneren Regeln mal zu erforschen. Und ein guter Ansatz dafür ist zu schauen, welche Themen dir im Hier und Jetzt vielleicht auch immer wieder begegnen. Wenn du die letzte Folge mit Walter Hommelsheim noch in Erinnerung hast, wirst du dich an die Idee der liegenden Acht sicherlich noch erinnern. Im Hier und Jetzt sind die Stressoren, die auf solche ungesunden, unbewussten Regeln hindeuten können. Weitere klassische Beispiele für diese ungesunde Logik können solche sein. Wenn schön, dann Liebe. Wenn viel Arbeit, dann Erfolg. Wenn Verletzlichkeit, dann Verletzung. Und so weiter. In manchen Fällen ist das Bewusstmachen dieser inkorrekten Verknüpfung und das kritische Betrachten schon sehr hilfreich. Zum tiefgehenden Auflösen kann es aber hilfreich sein, dir einen professionellen Support, wie zum Beispiel einen Coach, zu suchen.
Du hast darüber gesprochen, dass du diese Gefühle von teilweise Angst, Unsicherheit, sonstige negative Gefühle in dir entdeckt hast, aus deiner Erfahrung heraus, auch vielleicht aus deiner Expertise rund um das Thema positive Psychologie. Wenn Menschen sich fragen, wie geht's mir eigentlich? Und zu einer Antwort kommen, mit der sie nicht wirklich glücklich sind. Wie würdest du ihnen raten, mit diesen Gefühlen, die in ihnen präsent sind, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht eher weggedrückt werden, man widmet sich trotzdem weiter der Präsentation oder dem Vorstandsmeeting. Wie würdest du raten, mit diesen Gefühlen umzugehen?
Ja, vor allen Dingen nicht das zu machen, zu was wir neigen, und ich habe auch dazu geneigt, nämlich diese unangenehmen Gefühle wegmachen zu wollen. Also zu sagen, ich möchte einfach diese Angst nicht mehr haben, die soll weggehen. Ich kann das verdrängen, ich kann mich ablenken, also es gibt viele Möglichkeiten, ich kann es auch betäuben. Ich kann ein Glas Wein trinken, dann ist die Angst auch schon wieder ein Stück weit weniger weg. Aber das, um was es eigentlich geht, wäre, sich dieser Angst zuzuwenden und dieser Angst zu sagen, was willst du mir eigentlich sagen, liebe Angst? Ja, weil die Angst eigentlich ein Wegweiser ist. Die ist in Wirklichkeit ein Anteil, der es gut mit mir meint. Und wenn wir die versuchen wegzumachen, dann wird die Angst größer. Ja, weil sie dann merkt, ich muss scheinbar mehr auf mich aufmerksam machen. Der hört mich gar nicht. Der macht da einfach weiter. Deswegen steigen diese Ängste und diese unangenehmen Gefühle, und sich denen zuzuwenden und vielleicht mal irgendwann zu sagen, liebe Angst, ich weiß, dass du jetzt wieder denkst, dass ich mich erschöpfe. Kann ich auch gut verstehen. Das war nämlich früher auch so. Schau mal, jetzt musst du dich aber nicht so fürchten. Komm mal mit. Ich zeig dir mal, ich mache das nämlich heute anders. Du kannst dich mal da hinten reinsetzen und zugucken. Und wenn du meinst, es ist wichtig, dich zu melden, dann melde dich gern. Aber ich passe heute mehr auf dich auf. Ja, also dieses sich selber zuwenden und den Emotionen zuwenden. Und da wird man die erstaunliche Erfahrung machen, je mehr man das tut, desto schneller geht dann ein Gefühl einfach durch einen durch. Und es ist dann weg, und wir bleiben aber nicht stecken in diesem Gefühl.
Würdest du genau so mit der Angst sprechen, wie du es gerade erklärt hast? Also nur damit das auch nachvollziehbar ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es dann sowas, dass man sich vielleicht die Hand auf die Stelle legt, wo man das Gefühl besonders im Körper spürt, und dann wirklich mit sich selbst in den Dialog tritt? Spricht man da laut, spricht man da leise mit dem Gefühl? Erklär das nochmal kurz bitte.
Ja, ich glaube, dass es da mehrere Wege gibt. Ich habe auch mehrere bei mir so kombiniert. Ich habe immer so ein bisschen ausprobiert, was funktioniert. Und eigentlich geht es ja darum, sich selber zuzuwenden. Ja, also bei sich selber zu bleiben. Und das kann sein, dass es ein Gespräch mit sich selber ist. Ich habe das oft mal in so einer zweiten Person geführt. Also ich habe einen 6-jährigen Sohn und ich habe mir einen kleinen Stoffdinosaurier von dem genommen, weil ich konnte das gar nicht mit mir selber machen, sondern ich habe dann so mit dem geredet und der hat das nicht bewertet. Zweite Möglichkeit ist tatsächlich, sich selber zu berühren, sich selber in den Arm zu nehmen. Das kann die Hand auflegen sein, aufs Herz, auf den Bauch oder sich selber ja streicheln und so weiter, weil das hat ja Effekte, ne? Wissen wir ja alle, könnte man das lange erklären. Ja, und das andere ist aber auch, die Stimme zu identifizieren, die gerade in mir spricht. Also wer ist das gerade? Ah, das ist die Angst. Ach, verstehe. Was will sie mir denn sagen? Und am Schluss mit der Angst eher so Frieden zu schließen, weil sie ein guter Wegbegleiter ist. Aber auch mal, wie ich es ja vorher schon mal sagte, auch ihr mal zu sagen, du, kann ich verstehen, aber glaube ich, brauchst du jetzt nicht. Und dann finden wir Wege zu uns selber. Ja, und wenn wir uns selber mit uns verbinden, dann sind wir ja mit uns selber auch in guter Gesellschaft. Und dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viel. Ja, dann brauchen wir auch die anderen nicht für ganz, ganz viele Dinge, die ja eigentlich nur das kaschieren, was wir selber mit uns nicht hinbekommen.
Sehr stark, super. Auch die Bilder, vielen Dank. Hat sich auf dem Weg, als du dich dann verändert hast mit dieser Innenschau, setzt den Fall, du hast dich auch im Außen dann verändert, hat deine Umgebung irgendwie reagiert darauf? Und wenn ja, wie?
Ja, natürlich. Also wenn ein System in Schwingung kommt, was ja immer in Schwingung kommt, wenn ein Einzelner sich da verändert und da irgendwie raus will. Und man kann sich ja Veränderungen auch nicht so vorstellen, dass ich dann einfach die Sachen jetzt einfach nur noch besser gemacht habe als vorher, sondern da war ja viel Irren, viel Ausprobieren natürlich auch dabei. Ist es ja heute übrigens immer noch. Also wir sind ja alle auf unserem Weg, jeder auf seinem. Und es gibt dann natürlich auch den einen oder anderen Freund, der vielleicht nicht mehr so dazu passt. Ja, es gibt die ein oder andere Notbremse, die man für sich selber erstmal zieht, weil man merkt, ich erschöpfe mich so. Ich denke auch, ich muss dann im Privatleben auch noch den treffen und den treffen. Und eigentlich aber nur so ein Pflichtgefühl heraus. Und warum mache ich das überhaupt? Und bis hin natürlich auch dann zum Beruflichen. Also je mehr das dann auch ein Stück weit ich da Früchte getragen habe, wollte ich das auch anderen Menschen natürlich weitergeben. Weil ich so gesehen habe, hey, so das ist doch the real thing, ja. Also am Schluss, du kannst ja nicht abbeißen vom Erfolg, von der KPI, vom Umsatz, von deinem Lebenslauf, sondern am Schluss ist es ja der Umgang mit den Emotionen, der dich zufrieden sein lässt, in sich ruhend. Und das hatte dann natürlich mit einer kleinen Zeitverzögerung auch dann dazu geführt, dass ich dann auch nicht mehr nur mich mit diesen Finanzen und Controlling herumschlagen wollte, was ich nach wie vor übrigens nicht missverstanden möchte, sehr, sehr wichtig finde. Also ich will es überhaupt nicht werten, aber für mich war es dann, also ich wollte was anderes machen.
War das für dich der nächste Schritt jetzt dann zu Corporate Happiness?
Ja, also Corporate Happiness ist entstanden, weil ich, das war auch noch im Rahmen der Hochschule, mich mit positiver Psychologie beschäftigt hatte und hatte eine Vorlesung gehört von Tal Ben-Shahar an der Harvard University, die weltberühmt deswegen geworden ist, weil da so viele Leute an der Harvard University diesen Hörsaal gestürmt haben. Die Physiker waren da, die Mathematiker, also alle wollten diese Happiness-Vorlesungen hören. Und das ist ja dann ein großes Medienspektakel geworden. So, und dann haben es auch Leute wie ich dann kennengelernt. Und das hat mich total fasziniert, weil das war auf Basis der Wissenschaft ein, ja, wirklich erprobte Methoden. Was kann ein Mensch tun, um glücklicher zu sein? Und aber keine Meinung von Autoren oder keine Einschätzungen, sondern genauso wie man Arzneimittel letztendlich testet, ob ein Aspirin jetzt wirkt gegen Kopfweh oder nicht, dann gibt es eine Kontrollgruppe, Placebo, ja, und ja, also diese Goldstandards und so, wurden auch diese Interventionen getestet und das hat mich unglaublich fasziniert. Und dem habe ich mich dann stark gewidmet. Und als ich diese Ergebnisse gesehen habe, die diese positiven Psychologen herausgefunden haben, da habe ich mir gedacht, genau das brauchen wir in der Wirtschaft. Das brauchen wir in der Führung. Also Leute, die Lust auf Leistung haben, die weniger krank sind, die kreativer sind, die Lust auf Innovationen haben, die sich einbringen, die in sich ruhen, die ein hohes Energielevel haben und so weiter. Und das hatte sehr darauf gepasst, auf das, was ich ja schon kannte aus der Businesswelt. Und das war dann damals so die Idee, da habe ich auch ein Buch dann drüber geschrieben, Corporate Happiness, das dann in die Unternehmen zu tragen.
Laut einer Studie des Stern ist es so, dass 75% der Mitarbeitenden in Unternehmen dazu bereit wären, Gehaltseinbußen hinzunehmen, um im Umkehrschluss mehr Glücksgefühle bei der Arbeit zu erleben. Jetzt sagst du, im Rahmen der positiven Psychologie gibt es Erkenntnisse, die grundlegend dazu beitragen, dass Menschen sich bei der Arbeit glücklicher fühlen. Welche Erkenntnisse sind das genau?
Also unser Gehirn strukturiert sich nach Erfahrungen. Und wenn wir mal zurückgehen, und da kann ich es am besten zeigen mit einem kleinen Exkurs. Es gibt zwei grundlegende Erfahrungen, die alle Menschen, egal welcher Generation sie gehören, denen sie allgemein ist, weil wir diese Erfahrungen eben gemacht haben. Also diese eine ganz grundlegende Erfahrung war, also als wir noch im Bauch der Mutter waren, ja, waren wir über die Nabelschnur aufs Engste miteinander verbunden. Ja, also im eigenen Körper, also ein ganz großes Gefühl von Verbundenheit. Und diese Erfahrung, die sitzt so tief in uns allen drin, dass wir alle, wie wir hier sitzen und auch zuhören, da draußen in der Welt immer jemanden brauchen und wollen, dem wir uns zugehörig fühlen. Ja, also diese Sehnsucht nach Verbundenheit, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auch die grundlegende Erfahrung gemacht haben, auch als Embryo schon, dass wir immer gewachsen sind. Ja, die Organe sind größer geworden, die Arme, die Finger, die Hände. Irgendwann konnten wir auch als eigene Leistung stehen. Also die zweite Grunderfahrung ist, dass wir immer über uns hinausgewachsen sind. Und wenn wir das hinbekämen, dass wir sowohl uns zugehörig fühlen, als auch über uns hinauswachsen, dann sind wir glücklich. Also mehr braucht man nicht. Man braucht noch was zum Anziehen, ne? Also so diese Hygienefaktoren. Aber eigentlich würde es darum gehen, und das kriegen wir aber oft nicht hin. Also oft kriegen wir nur das eine hin. Also ich zum Beispiel habe ja gerade erzählt, ich habe unglaubliche Gelegenheiten im Leben gefunden, über mich hinauszuwachsen in jungen Jahren. Aber ich habe keine Verbundenheit gefühlt. Und es gibt wiederum die anderen, die sind stark verbunden in einer Gruppe, aber denen traut man nichts zu. Ja, denen sagt man, bevor ich das dem gebe, da mache ich es lieber selber. Also die sind so in klebrigen Verbundenheiten, die können nicht wachsen. Und das Wichtige dran ist, dass wir beides finden. Und jetzt kommen wir zu dieser Gehaltsgeschichte. Wenn wir das nicht hinbekommen, dass wir jetzt verbunden sind und über uns hinauswachsen können, also wenn wir das Eigentliche, was wir brauchen, nicht bekommen, dann nehmen wir uns was anderes. Zum Beispiel Geld. Ja, das ist dann eine Ersatzbefriedigung. Das kann dann Schmerzensgeld sein. Ja, weil ich das Eigentliche nicht bekomme, nehme ich mir was anderes. Gibt auch andere Strategien, können wir auch noch später drüber sprechen. Und jetzt ist es natürlich klar, dass Leute sagen, pass auf, ich würde einiges von diesem Schmerzensgeld weniger nehmen, dafür aber weniger Schmerzen ertragen. Und da kann man es aber drauf zurückführen, Verbundenheit und über sich hinauswachsen. Und das müsste eine Unternehmenskultur hinbekommen, dann würden auch Mitarbeiter nicht weg wollen.
Wie steht das grundlegend im Kontext dazu, dass Menschen ja dennoch durchaus diese Veranlagung in sich tragen, Veränderungen nur sehr ungerne zu begegnen? Und Veränderungen können sich ja auch dadurch bewirken lassen, dass ich darum gebeten werde, beispielsweise Aufgaben zu übernehmen, die ich bislang noch nicht übernommen habe. Also ne, letztendlich wäre das ein Motiv zum Wachsen, aber gleichzeitig spielt uns ja oftmals der Verstand negativ ins Spiel, im Sinne von, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich habe das noch nicht gemacht. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass einen der Verstand dahingehend zurückhält, dass dieses grundlegende evolutionäre Bedürfnis nach Wachstum, dass dem nicht ordentlich Rechnung getragen werden kann. Wie siehst du das?
Ja, also diese Potenzialentfaltung, das ist ja das, was ja die meisten wollen. Ne? Das wollen Chefs in Unternehmen, das wollen die Mitarbeiter selber. Aber diese Potenzialentfaltung, die funktioniert eigentlich nur, wenn jemand nicht mehr verwickelt ist. Also man müsste sich erstmal entwickeln aus diesen Verwicklungen und dann würde man rausfinden, dass Wachstum automatisch funktioniert.
Erklär das genauer.
Ja, also eine Verwicklung ist, wenn ich, ja, wie ich zum Beispiel, ist ja meine Story eigentlich eine ganz gute. Ich war ja über viele Jahre ein Bedürftiger. Ja, also ein Bedürftiger nach Applaus, nach Anerkennung. Ich bin vielleicht heute immer noch ein bisschen, ja, aber nicht mehr in der Form, wie ich damals war. Und solange ich ein Bedürftiger bin, ja, und es gibt ja viele Arten der Bedürftigkeit. Es gibt auch Bedürftigkeit, es gibt Leute mit dem Helfersyndrom. Also die fühlen sich immer dann gut, wenn sie wieder jemandem irgendwie geholfen haben. Also sie können gar nicht anders. Ja, es gibt Leute, die können gar nicht mit sich alleine sein. Sie brauchen immer jemand anderen. Es gibt Leute, die müssen jemanden unterdrücken können, weil sie narzisstische Anteile haben beispielsweise, ja, und sich nur gut fühlen, wenn sie die anderen klein machen. Also diese ganzen Bedürftigkeiten, in denen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich fast jeder von uns steckt, der eine mehr, der andere weniger, auf unterschiedlichen Spielplätzen. Aber solange wir verwickelt sind, kann gar keine Potenzialentfaltung stattfinden. Und das frage ich zum Beispiel auch oft Personalentwicklungen. Frage ich oft, von was entwickelt ihr eigentlich eure Mitarbeiter? Und da sagen die immer, ich weiß gar nicht, was du willst von mir. Weil die verstehen Entwicklung, verstehen die so über eine Zeit hin, dass jemand irgendwie da so immer größer wird, dass man ihn da so hin entwickelt. Ja, und ich glaube, es wird um was ganz anderes gehen, Leuten zu helfen, aus den eigenen Verwicklungen rauszukommen. Weil wenn jemand eigentlich mit sich selber im Reinen ist und eigentlich gar niemanden braucht, also wir brauchen immer andere, weil wir soziale Wesen sind, aber jetzt nicht in diesem bedürftigen Sinne, ja, dann wäre der ja frei. Und wenn er frei wäre, dann könnte er ja sich überlegen, was kann ich denn tun, dass andere mehr in die Kraft kommen. Das kann aber nur einer machen, der selber frei ist.
Hätte ich dann noch automatisch weniger Angst, wenn ich nach und nach diese Zwiebelschalen, die du gerade, glaube ich, bildlich beschreibst, wegpellen würde? Und wäre dann offener für Entwicklung, offener für Wachstum?
Ja, natürlich. Also wenn wir verwickelt sind, entstehen ja Ängste beispielsweise. Wir sind ja also ein Wunderwerk der Schöpfung, könnte man sagen, dass eben genau dann eine Angst sagt, hallo, guck mal, wie du da unterwegs bist in der Welt. So kannst du nicht weitermachen. Ich muss dich bremsen. Und das ist ja der Hinweis eigentlich, also der gut gemeinte Hinweis, also wie ein guter Freund, der sagt, hör auf damit. Und das ist eigentlich der Hinweis auf die Verwicklung. Und wenn die Verwicklungen weniger werden, werden natürlich auch die Ängste weniger. Du bist weniger abhängig von anderen. Du bist weniger abhängig, ob du in der Firma unbedingt diesen Job weiterbekommst in dieser ganzen Transformation. Du bist weniger davon abhängig, ob dein Lebenspartner immer an deiner Seite ist, weil du ohne ihn ja gar nicht leben kannst. Ne? Und diese Sachen werden weniger und deswegen werden natürlich auch die Ängste weniger.
Das heißt, im Idealfall, die Verbundenheit, von der du vorhin gesprochen hast, die erziele ich dann, wenn ich sozusagen in mir ruhe und dann als eigener Entscheidung in eine Verbindung eintrete. Nicht, weil ich es muss, ja, weil ich sonst das Gefühl habe, oh, ich kann allein nicht leben und ich bin abhängig, sondern ich kann alleine und ich verbinde mich jetzt aktiv. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist eine andere Qualität. Verstehe ich das richtig?
Absolut. Es ist dann nicht, ich brauche dich, sondern ich entscheide mich oder ich möchte gern mit dir zusammen sein oder zusammenleben.
Wie fühlt sich das anders an? Gibt es da Beispiele, gibt es da Bilder, gibt es da Unternehmen, Organisationen, die sowas vorleben, wo sowas besser funktioniert? Wie fühlt sich dann das an? Was erlebst du da?
Ja, also es gibt ja die Form der Symbiose, die nicht sehr gesund ist, auch wenn sie sehr schön herkommt. Also die Symbiose heißt ja eigentlich, ich tue alles für dich und du versprichst mir aber auch alles für mich zu tun. Und das klingt wie so eine Nibelungentreue. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich ein Pakt, ne, den die beiden schließen. Und der endet natürlich in einem Druck, weil jetzt bin ich ja verpflichtet, egal welche Bedürfnisse ich habe, das zu liefern, weil wir diese Vereinbarung haben. Und ich merke, dass auch viele Unternehmen dahin wollen. Also viele sprechen ja von Mitarbeiterbindung. Also bei meinen Ausbildungsprogrammen habe ich schon viele im Gespräch gehabt, so Unternehmer, die gesagt haben, ja, Hass, also das mache ich, ne, meine Mitarbeiter, die bilde ich aus zum Kulturbotschafter und jetzt möchte ich aber eine Sicherheit haben, dass derjenige, der das jetzt macht, dieses Programm, dass der noch 3 Jahre im Unternehmen danach bleibt, sonst müsste er die Ausbildung zurückbezahlen. Und dann habe ich gesagt, das könnt ihr natürlich machen, aber diese Form dieser Mitarbeiterbindung, ja, oder jemanden Pensionen auf die Seite zu stellen, dass er gar nicht mehr weg kann. Die macht ja die Leute unfrei. Und die ist eigentlich ein Ausdruck von deiner eigenen Angst. Interessanter wäre es, dass du Mitarbeiter freisetzt. Also sie frei werden lässt. Und dass du selber daran arbeitest, so attraktiv zu sein, dass die sagen, vielleicht gehe ich sogar mal weg, aber nachdem ich was anderes, andere Firmen gesehen habe, ich komme wieder zurück. Ja, und das ist ja eine ganz andere Arbeit. Ne? Das eine ist eben eher frei von Angst. bei sich selber sagen, ich schau mal, wie ich so attraktiv sein kann, dass die zu mir kommen wollen, dass die bleiben wollen, dass die nicht weggehen. Oder eben dieses Misstrauen, was ja dann schon bei dieser Mitarbeiterbindung eigentlich unten drunter liegt. Eigentlich gehe ich davon aus, dass du woanders eigentlich lieber gerne hin wolltest, aber da binde ich dich jetzt an deinem Stuhl fest, so dass du nicht mehr weg kannst. Und das sind genau diese Strategien, die nicht aufgehen.
Mindful Moment. Es mag paradox für dich klingen, gerade wenn du in einer Position mit Führungsverantwortung bist, dein Team so frei zu machen, so sehr zu entwickeln, dass sie auch jederzeit gehen könnten. Aber vielleicht ist genau das der Mindset-Shift, den Unternehmen von morgen brauchen werden, insbesondere im aktuellen Arbeitnehmermarkt. Menschen wollen als Menschen betrachtet und behandelt werden und nicht als Ressourcen oder schlimmer noch als Kostenstelle. Und Menschen sind gerne an Orten und bei Menschen, bei denen sie sich gesehen, gewertschätzt und gefördert fühlen. Demnach würde diese Herangehensweise in Wahrheit dazu führen, dass Mitarbeitende gerne bleiben und nicht, weil sie sich festgekettet fühlen. Zahlreiche Studien belegen bereits, dass Teams, in denen ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit und eine positive Unternehmenskultur herrschen, produktiver, innovativer und kreativer sind. Ist auch irgendwo klar, denn das Gegenteil von Kreativität und Innovation ist, ganz genau, Angst. Und nicht nur Tiere können unsere Angst riechen, wir riechen diese Angst auch untereinander und sie verpestet das Klima. Ob du Führungskraft bist oder nicht, wenn du mit anderen Menschen arbeitest, hast du einen Einfluss auf sie. Du kannst ein sicherer Hafen sein, eine unterstützende Ansprechpartnerin und den Menschen um dich herum dabei helfen, über sich hinauszuwachsen, sich zu entwickeln. Eine wichtige Voraussetzung dafür wirst du gleich noch erfahren. Was du dir aber jetzt schon einmal vornehmen kannst, um deine KollegInnen und damit indirekt ehrlicherweise auch dich selbst zu unterstützen, ist positives Feedback. Übe mal bewusst keine Kritik, sondern benenne konkret, was bereits gut läuft, was gut gemacht worden ist. Du wirst sehen, wie allein ein so kleines Lob nicht nur die Stimmung, sondern auch den Output maßgeblich verbessern kann.
Der frühere CEO der Software AG hat es mal schön gesagt: Nachmittags um 17 Uhr fahren meine gesamten Assets im Unternehmen vom Hof. Also seine Softwareentwickler. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass die am nächsten Morgen um 8 Uhr, 9 Uhr wieder freiwillig kommen, ja, und wieder gerne hier sind. Das beschreibt eigentlich diesen Grad an Freiheit und eben bewusste, eigenständige Entscheidung, ja, ich komme wieder hin, im Idealfall, ja, wäre das dann so.
Genau, also vielleicht kann ich es auch noch anders erklären. Gerald Hüther hat ein schönes Buch geschrieben über die Würde. Also ist ja Artikel 1 Grundgesetz, Würde des Menschen ist unantastbar. Keiner weiß so genau, was ist genau damit gemeint. Und er hat das, fand ich, in schöne Worte gepackt. Er hat gesagt, solange wir uns gegenseitig als Objekte behandeln, also solange wir andere, zum Beispiel Mitarbeiter, ja, zu Objekten unserer Absichten, unserer Ziele, unserer Bewertungen machen, werden sie uns auch als Objekte behandeln. Und dort wird keine richtige Bindung stattfinden, also die von selber ja kommt, ja. Und wir müssten uns mehr als Subjekte begegnen. Und als Subjekte begegnen wir uns ja dann, wenn wir eigentlich eben nichts vom anderen brauchen, wie ich schon gesagt habe, wenn wir keine Bedürftigen sind, sondern wenn wir sagen, es ist eine ganz spezifische Art einer Beziehung, nämlich eine Begegnung, um die es gehen würde. Und in einer Begegnung, die ist so definiert, dass ich in einer Begegnung alles mir Mögliche für den anderen tue, dass der in seine Kraft kommt. Können auch unangenehme Dinge sein, ne? Das ist nicht kuscheln immer, ne? Sondern kann auch sein, dass ich sage, ich muss dem, weil ich ihn so gern mag, dem muss ich mal so einen kleinen Klaps auf den Popo geben, dass der mal hier vorwärts kommt, ja? Und wenn jetzt aber jemand den anderen als Subjekt betrachtet, dann kann der gar nicht anders als sozusagen wiederum auch diese Subjekthaftigkeit zu spüren und zurückzugeben. Und das wären Begegnungen. Und wenn es Begegnungen gibt und die sogar noch wechselseitig sind, da hat keiner Lust rauszugehen. Also da kommen die Assets, ja, wie du es so schön beschrieben hast, die kommen dann, weil die merken, dass es ein Wohlwollen gibt, weil sie dazugehören und weil sie merken, dass da diese Potenzialentfaltung einfach selber kommt. Die musste ihnen keiner vorschreiben, der musste sie auch nicht auf Seminare schicken, sondern das geschieht dann einfach. Und das ist eine sehr, sehr unwiderstehliche Kraft, die aber eben von innen kommt und nicht heraus aus Führungsgedanken oder einer Führungsstruktur.
Was genau muss da auf einer, wenn wir uns überlegen, Kommunikation hat verschiedene Ebenen, hat eine Informationsebene, es hat eine emotionale Ebene, eine Identitätsebene. Wie unterscheidet sich die Kommunikation zwischen zwei Menschen, die sich gegenseitig als Subjekt betrachten, im Vergleich dazu, wie eine Kommunikation aussehen würde von zwei Menschen, die sich gegenseitig als Objekt betrachten?
Also viele Führungskräfte wollen ja Mitarbeitende verändern oder die wollen eine Verhaltensänderung. So, und da gibt es unterschiedliche Arten, wie man das anspricht. Und diese unterschiedlichen Arten drücken auch die Absichten, die dahinterliegenden Absichten aus. Also entweder sage ich zu dem Mitarbeiter, du lieber Manuel, ich hätte gern, dass du das zukünftig anders machst, weil das ist wichtig für die Firma. Zweite Möglichkeit ist, dass ich dem Manuel sage, er möge sein Verhalten ändern, weil das für seine Performance wichtig ist. Ja, und die dritte Möglichkeit, den anzusprechen, wäre, dass ich mir wünschen würde, dass der Manuel mehr in seine Kraft kommt, dass es dem besser geht, dass der sich besser entwickeln kann, und ich dem sozusagen den einlade, ermutige oder inspiriere, es vielleicht nochmal anders zu probieren. Und jetzt wissen wir aber auch, dass wenn man auf die dritte Art und Weise das tut, dass man dann ganz andere Worte findet als bei dem ersten und dem zweiten. Und das merken natürlich Menschen auch sofort, diese Absicht. Also Absicht vergiftet ja immer die Atmosphäre. Und das ist ja ne, die Frage, also arbeiten wir für die Wirtschaft oder arbeiten wir für den Menschen eigentlich? Also wie rum ist es denn eigentlich gepolt? Und das können Menschen sehr fein unterscheiden und die wissen schon genau, was gemeint ist. Worum es eigentlich dem anderen geht, Stichwort Human Resources. Also bin ich eigentlich eine Nützlichkeit für dieses Zahnrad hier im Unternehmen, dass da am Schluss mehr Euros rauskommen? Oder ist es etwas anderes, dass jemand mit mir zusammen ein Anliegen hat, ein gemeinsames?
Ja, Richard Branson hat mal gesagt, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Menschen um deine Ergebnisse. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt, was du beschreibst, also die Menschen als Zweck zu behandeln und nicht als Mittel zum Zweck. Ja, und ich glaube, wenn jeder von uns sich mal selbst reflektiert, wie wollen wir denn behandelt werden, idealerweise, dann ist da sehr viel Wahrheit drin. Ja. Wo siehst du das im heutigen Unternehmenskontext? Und du kommst ja auch aus der Controlling-Ecke, du kennst die Effizienzmechanismen, die wir haben, die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten, den Shareholder-Value, all das. Gibt es da Unternehmen, die das aus deiner Sicht par excellence machen?
Naja, weil du gerade Effizienz ansprichst, ich glaube, dass das vielleicht einer der Knackpunkte sogar ist, wo das alles zusammenkommt. Wir kommen eben aus der Industriegesellschaft, in der es ja stark um Effizienz ging. Also der Weg war klar, die Richtung auch, es gab die Maschinen und man musste aus diesen Zitronen, die es da gab, die musste man immer besser auspressen. Ja, mit immer besseren Werkzeugen, um immer dann noch mehr Saft da rauszukriegen. Und das Spannende ist, dass wir es geschafft haben und immer mehr schaffen, dass diese Ressourcen ja auch irgendwie weg sind und dass wir mittlerweile so stark effizienzgetrieben sind, dass es da kaum mehr Fortschritte gibt. Also minimal noch. Aber dass es mittlerweile keine Zitronen mehr gibt. Und jetzt müsste man ja eigentlich was ganz anderes tun. Jetzt müsste man Zitronenbäumchen pflanzen. Ja, und das wiederum ist aber eine ganz andere Haltung. Also, ob ich jemand bin, der versucht, aus einer Zitrone möglichst viel rauszupressen, ist ja eine ganz andere Haltung, als wenn ich versuche, welche Rahmenbedingungen braucht es denn, dass so ein Zitronenbaum wächst. Und da brauche ich auch Geduld. Und da muss ich auch erstmal einsehen, dass der nur selber wachsen kann. Und ich erlebe gerade, dass wir aus dieser Effizienz herausfallen in diese Wissensgesellschaft, wo es um Effektivität plötzlich viel mehr geht. Aber wenn es um Effektivität geht, dann spielt der Einzelne eine viel größere Rolle mehr, weil er ja nicht ein Abarbeitender ist und immer effizienter nur werden muss, sondern es müssten Mitarbeiter mehr wissen als der Chef. Und Mitarbeiter müssten auch selber sich Gedanken machen, wozu mache ich das alles eigentlich hier? Die müssten irgendwie eine Verbindung zu dem schaffen, was ihnen selber wichtig ist. Und wir bräuchten dann aber auch eine andere Streitkultur im Unternehmen. Weil diese Gleichmacherei, die Chefs gerne haben, auch noch in heutigen Zeiten, dass im Meeting relativ schnell die Leute auf ein Ergebnis kommen, was der Chef sowieso gut findet und dass man relativ effizient dadurch ist, das erzeugt ja nicht Innovation und Kreativität. Und in einer VUCA- und Barney-Welt, wo es so viel Unsicherheit gibt, in der wir uns gerade befinden, mit diesem reinen Effizienzgedanken fahre ich in die Irre. Früher war der super, heute passt er aber einfach nicht. Und das zieht sich bis in die Führung durch. Alles, was wir jetzt besprochen haben, zahlt da eigentlich auch drauf ein, mehr auf Effektivität zu gehen.
Du kennst ja auch den Film Die stille Revolution. Da ist ein sehr schönes Bild drin, was einer beschreibt. Die Frage an dich auch, weil unser gesamtes betriebswirtschaftliches System misst meines Erachtens an der Stelle falsch. Viele Unternehmen sagen ja, die Menschen, die Mitarbeitenden seien die Assets im Unternehmen. Wenn ich mir aber die reine Bilanztechnik anschaue, dann finden wir die Stühle, auf denen wir sitzen, finden unsere Finanzchefs super. Weil die Stühle sind Assets, die gehen in die Habenseite der Bilanz. Die Menschen, die Mitarbeitenden, die drauf sitzen, die sind böse, die sind OPEX. Und das geht in die Sollseite einer Bilanz ein und die muss minimiert werden. Und irgendwo ist die ganze Sprache eigentlich, die Finanzsprache, die letztendlich ja Unternehmen steuert und mit der wir Unternehmen steuern, nicht geeignet, dieses Bild zu unterstützen, oder?
Ja, und ich komme ja nun mal auch, hat es ja vorher erzählt, habe ja viel in den Finanzabteilungen dieser Fußballclubs gearbeitet. Und da habe ich ja immer genau das festgestellt, was du auch gerade angesprochen hast, dass bei den Fußballvereinen, da wird ja das Spielervermögen aktiviert. Das steht auf der Aktivseite der Bilanz. Und die behandeln natürlich die Spieler auch anders als einen Mitarbeiter, sage ich mal, auf der untersten Ebene. Ja, da wird ja alles für diese Leute getan. Also nachdem wir ja immer mehr in die Wissensgesellschaft gehen und früher war es ja tatsächlich so, woher kamen denn auch in den Kontradiev-Zyklen, wo kam denn das große Wachstum für unsere Volkswirtschaften her? Das gab es ja früher über Erfindungen und das gab es über Maschinen. Ja, und deswegen hat man das aktiviert und Mitarbeiter waren ja Kosten. Ja, also Kosten will keiner haben, Aktiva will jeder haben. Das hat die damalige Welt ja in der Buchhaltung perfekt wiedergespiegelt. Und jetzt mittlerweile ist es aber gekippt, weil wir plötzlich in den letzten Jahren festgestellt haben, dass gute qualifizierte Mitarbeiter plötzlich Mangelware sind. Es gibt einen demografischen Wandel, es gibt einen Fachkräftemangel. Also wir haben gar nicht mehr so viele. Die, die in den Unternehmen sind, sind auch teilweise erschöpft und gestresst. Und das ist plötzlich jetzt irgendwie der Flaschenhals des Ganzen geworden. Aber wir haben immer noch die alte Sprache der Buchhaltung. Ja, weil die Sprache ja nicht so schnell nachzieht. Und innovativ wäre das mit Sicherheit, das zu tun oder das auszuweisen oder in einer zweiten Bilanz, ja, weil wir müssen es ja auch an Steuerrecht und alles Mögliche halten, aber das eben ein Stück weit vielleicht mal darzustellen, was dieser eigentliche Wert ist. Und das sind immer mehr die Köpfe und nicht so sehr die Maschinen und die Computer, die da rumstehen.
Ja, es gibt ja Ansätze mit verlängerten Bilanzen, um eben zum Beispiel den Effekt von Klimaschutz, eben CO2-Ausstoß in einer Bilanz mit abzubilden. Ähnliches mit Human Capital, aber ganz zarte Pflänzchen. Wenn du jetzt mal auf die Arbeitswelt schaust und auf diese Rahmenbedingungen, wie optimistisch bist du denn, dass uns das gelingt, dass eben wir die Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt stellen, dass die Erschöpfung weniger werden, ja, dass die Energie wieder steigt und dass Zufriedenheit und Glück entsprechend steigt. Nicht nur in Arbeitswelt, sondern wie du ja richtig gesagt hast, das hat ja Ripple-Effekte. Das geht ja dann in Familien, in Gesellschaften weiter.
Ja, ich finde, die Voraussetzung war noch nie so gut wie heute, weil der Druck richtig groß ist. Also wenn ich vor so, weiß ich, 10 Jahren die Leute gefragt habe, so Unternehmer, wie geht's euch eigentlich? Dann haben die alle gesagt, du, Richtung stimmt, müssen ein bisschen schneller, ein bisschen höher, aber ansonsten alles tipptopp. Und wenn ich heute Leute frage, dann ist ja fast unisono, kriege ich die Antwort, also so wie wir unterwegs sind, können wir nicht weitermachen. Also da muss sich etwas ändern. Und wenn der Druck so groß ist, dann kommen ja diese Menschen mit ihren Verwicklungen auch an Grenzen, wo es nicht mehr weitergeht. Also ich hätte mich ja auch nicht mit meinen Verwicklungen beschäftigt, hätte ich Glücksgefühle gehabt und wäre einfach super entspannt durch die Welt gegangen. Ne? Also Veränderung kostet ja Kraft und kostet Energie. Das macht ja keiner einfach so. Und jetzt haben wir aber so viel Druck aus so viel verschiedenen Richtungen. Ja? Das eine ist, dass im Außen diese ganze Unsicherheit so stark zugenommen hat. Es gibt kaum mehr Halt im Außen. Ja? Das andere ist, dass die Stellen offen sind und nicht mehr besetzt sind. Und die Leute sagen, wir brauchen aber Leute, wir müssen weiter wachsen. Gibt die neuen Generationen, wo so die alten Patriarchen sagen, was wollen die Leute? Ich habe eine Karriere, ich habe ein Auto für die, einen Firmenwagen, ich habe einen super Job. Was wollen die mit Werten und was ist der Sinn hier? Und immer dann, wenn die Luft sehr eng wird, dann ist das eigentlich ein guter Nährboden dafür, dass es Veränderungen gibt. Und die gibt's ja sogar im privaten Bereich auf die Leute genauso. Ne? Die gibt's ja nicht nur im Firmenbereich, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern auch dort sind Leute erschöpft, machen sich Gedanken, also machen nicht einfach so weiter, wie sie es immer gemacht haben. Also wir sind sehr im Umbruch und deswegen denke ich mal, dass die Zeichen ganz gut sind. Weil wenn wir jetzt neue Lösungen finden, die besser sind als die alten, dann werden sich die auch durchsetzen.
Wenn eine der neuen Lösungen darin besteht, den Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, setzt es ja auf der gleichen Seite voraus, dass der Mensch dazu willig ist, sich in den Mittelpunkt stellen zu lassen, weil Druck immer Gegendruck erzeugt. Du hast darüber gesprochen, dass Zugehörigkeit und die intrinsische Motivation nach Wachstum sicherlich Gründe dafür sein können, dass Menschen sich in den Mittelpunkt stellen lassen. Gleichzeitig ist es so, dass auch gerade im Rahmen der positiven Psychologie spricht Seligman darüber, dass die nächste Stufe nach einem stärkenorientierten Arbeiten, in einem sogenannten Engaged Life, quasi das Meaningful Life ist, also das Thema, nach die die Sinnfrage beantwortet ist. Was mich interessieren würde, ist, wenn Menschen vielleicht zunehmend den Sinn ihrer Tätigkeit vermissen. Wie gelingt Ihnen das, wieder zu mehr Sinnhaftigkeit zu finden? Weiß nicht, ob es da eine Pauschalantwort gibt, wahrscheinlich nicht, aber eine Möglichkeit ist sicherlich, das Unternehmen zu verlassen und sich irgendwo wieder einzureihen, wo man mehr Sinnhaftigkeit vermutet. Aber wie kann ich mich vielleicht, wenn ich das gar nicht möchte, innerhalb des Unternehmens selbst wieder so aufstellen, dass ich zu mehr Sinn finde? Was sind da so deine Erfahrungen, wie das funktionieren kann?
Ja, also ich bin ein großer Kritiker dieser ganzen Purpose-Debatte, die ich da so sehe in den Unternehmen, weil was ich erlebe, ist, dass Unternehmen versuchen, den Mitarbeitern diese Tätigkeiten jetzt sinnbehaftet erscheinen zu lassen. Ja, also man kommt von der Tätigkeit, man kommt von dem, was da ist, hat irgendwie erkannt, das Thema Sinn ist so wie so ein Magnet. Und jetzt lasse ich die da mal ein bisschen drüber nachdenken, ob sie das sinnhaft finden. Und aus meiner Sicht geht es um eine andere Vorgehensweise. Nämlich, wenn ich von diesem Meaningful Life, also wenn ich von Meaning komme, dann müsste ich den Menschen sagen, ich lasse dir mal Zeit, über dein Leben nachzudenken. Ich lasse dir mal Zeit nachzudenken, was du eigentlich für einer sein willst. Was dir wirklich wichtig ist. Ja, ob du eine persönliche Vision hast. Mit Verwicklungen und alles, was wir jetzt so besprochen haben. Und wenn du da ein bisschen sicherer bist, dann kannst du mal gucken, ob ein Teil von dem, was dir als Mensch wichtig ist, ob du das in diesem Unternehmen findest. Und das ist halt ein ganz anderer Zugang, aber da haben noch sehr viele Unternehmen zu viel Angst davor, dass Mitarbeiter jetzt rausfinden, wenn sie über ihr Leben nachdenken, dass sie sagen, ja, das Erste, was ich mache, dass ich hier nicht mehr bin. Das ist genau das Gleiche wie bei der Mitarbeiterbindung vorher. Wenn ich diese Angst habe, diese Frage zu stellen, und ich sie jetzt andersrum stelle, ne, und sage, also die Tätigkeit, die bleibt ja, ja, und jetzt können wir mal gucken, ob da noch mehr Sinn drin steckt. Das ist so ein Stück weit ein zaghafter Versuch. Und es geht alles in die Richtung, einfach Mitarbeiter mehr mündig zu machen. Also Führungskräfte müssen ein Stück weit dieses Loslassen, also dieses, ich schau mal, warum habe ich denn so Angst? Oder kann ich mein Sicherheitsbedürfnis auch anders stillen? Das sind die Fragen auf Seiten der Führungskraft. Und die Fragen auf Seiten des Mitarbeiters wäre, ja, wenn ich hier Dienst nach Vorschrift mache, ist denn da nicht eigentlich mehr drin? Also ich möchte doch eigentlich auch lieber ein eigenverantwortlicher Mensch sein, der selber bestimmt, was er macht und was ihm wichtig ist. Und der nicht alles dafür tut, auf der Klaviatur des Chefs zu spielen. Ja, und dann kommen wir immer mehr auf Augenhöhe.
Letztendlich in dem Bild haben ja Führungskräfte eine ganz besondere Rolle. Und ich glaube, mit das neue Führen beschäftigst du dich ja vor allem auch mit Führungskräften, Unternehmen, um hier entsprechend neue Impulse auch zu geben. Wie sieht für dich dieses neue Führen aus oder in Anführungszeichen gute Führung?
Also die meisten möchten ja Exzellenz. Mal als Wert, ne? Dass es einfach gut läuft, dass die Abläufe stimmen, dass die Kunden zufrieden sind. Also das wollen ja die meisten und merken jetzt aber, dass es teilweise da hapert. Ja, Mitarbeiter machen das nicht, ist schon 10-mal gesagt worden. Und da gibt's noch viele Umwelteinflüsse, also das Ganze ist irgendwie ein Stück weit schwierig gerade. Und ich glaube, das Grundlegende ist mal zu erkennen, dass diese ganzen Führungstechniken, die werden nie funktionieren, wenn ich den anderen nicht mag. Also wenn ich diese Manuela, ja, so, also da habe ich jetzt Tipps und Tricks und da habe ich jetzt Führungsseminare besucht und so weiter, aber eigentlich mag ich die nicht. Ja, dann wird all das scheitern, also dass ich versuche, die einzuladen, zu ermutigen, zu inspirieren, weil die wird sagen, du, ich lasse mich von dem Oliver nicht einladen, weil ich mag den nicht, merke nämlich, dass der mich nicht mag. Punkt. Also das wird sie nicht so sagen, aber das wird sie mehr oder weniger, ne, so schwammig nebulös wird er dahinter stehen. Und jetzt ist das Zweite aber, wenn ich plötzlich herausfinde, Mist, ich müsste ja den anderen mögen, dass man dann als Führungskraft herausfindet, ich kann die anderen nur mögen, wenn ich mich selber mag. Und die meisten würden sagen, ja, ja, ich mag mich schon selber, aber wenn ich denen sage, na ja, aber du hast doch vorher gesagt, dass du so im Stress bist und dass du so erschöpft bist, dass du so viel Angst um die Zukunft hast. Also bist du doch nicht wirklich liebevoll, gehst du doch da mit dir um. So, und jetzt sind wir den Kreislauf einmal durchgegangen. Ja, jetzt würde dann jemand erkennen, dass er gar nicht bei den Mitarbeitern anfängt, sondern bei sich selber und als erste Aufgabe hätte, sich zu überlegen, wo gibt es Möglichkeiten in meinem Leben, dass ich liebevoller zu mir selber bin. Wenn er das machen würde, hätte er auch viel mehr Möglichkeiten, weil er ja selber dann ein Stück weit aus seinen Verwicklungen entflohen wäre. Das wäre übrigens genau die Aufgabe. Wenn ich in Verwicklungen bin, brauche ich mich nur zu fragen, wo kann ich denn liebevoller zu mir selbst sein? Dann würde ich mich nämlich entwickeln. Und wenn ich das ein Stück weit gemacht habe, dann kann ich auch auf Mitarbeiter zugehen. Dann wäre ich bereit für diese Begegnung, von der ich vorher gesprochen habe. Weil ich jetzt weiß, ich bin mit mir selber ganz im Reinen, ich mag mich, ich komme auch gut allein zurecht. Aber mir ist der andere ein Anliegen. Und jetzt kann ich alles tun, dass der in seine Kraft kommt. Und der spürt auch, dass dann Wohlwollen dahinter ist. Und wenn wir so weit sind, dann kann man auch über Führungstechniken reden. Aber es geht mehr um die Gesinnung, es geht mehr um die Haltung, um das Bewusstsein als um die Tools.
Das heißt, Selbstmitgefühl geht immer dem Mitgefühl, was ich für andere Menschen haben kann, voraus?
Ja, weil wenn ein Bedürfnistopf leer ist, nämlich zum Beispiel der nach Wertschätzung, sagen wir mal, ne, also mir selber gegenüber, dann kann ich auch keine Wertschätzung anderen gegenüber geben. Weil wenn ich was so sehr selber brauche, dann kann ich es nicht anderen geben. Und deswegen muss ich erst mal gucken, dass ich das bei mir auffülle, um dann so frei zu sein, das anderen auch geben zu können.
Mindful Moment. Tja. Wir landen irgendwie immer wieder bei der eigenen Nase, an die wir uns fassen dürfen, oder? Und was für ein Geschenk das ist. Schau mal, es ist ja ein Fakt, dass wir andere Menschen nicht verändern können. Wir können nur uns selbst verändern. Hier ist die Zone, in der wir handlungsfähig sind. Und das ist die gute Nachricht, denn wenn du bei dir selbst anfängst, verändert sich dein Umfeld automatisch gleich mit. Menschen, die sich schon einmal mit dem Konzept der Systemik auseinandergesetzt haben, wissen, dass wir alle in Beziehung zueinander stehen, wie ein Mobile. In unserem Leben sind wir Teil verschiedener Mobiles, beispielsweise bei der Arbeit, in der Familie oder auch im Sportverein. Wenn du bei einem Mobile einem der beweglichen Teile einen Impuls gibst, bewegt sich das ganze Konstrukt. Die anderen Elemente kommen auch in Bewegung. Das heißt, mit deiner Veränderung kommt auch automatisch Bewegung in dein Umfeld. Und ein guter Ansatz dafür ist, wie Oliver sagt, mal ein bisschen netter und liebevoller zu dir zu sein. Denn wenn deine Bedürfnistöpfe besser gefüllt sind, kannst du besser aus deiner eigenen inneren Kraft schöpfen, wenn du anderen Menschen begegnest. Und du wirst ganz schön überrascht sein, was das für Potenziale wecken kann. Nun, wie geht denn das eigentlich, sich selbst liebevoller zu behandeln? Überlege mal, was du einem guten Freund oder Freundin in deiner Situation raten würdest. Mehr Sport? Weniger Überstunden? Ein bisschen mehr frisches Obst und weniger vom fermentierten Traubensaft? Ein Meditationskurs oder vielleicht auch mal ein entspannendes Retreat? Wir können überraschend ehrlich und direkt sein, wenn es scheinbar nicht um uns selbst geht. Denn manchmal wollen wir einfach lieber nicht so genau hinsehen. Aber es lohnt sich, für die Menschen um dich herum. You can't pour from an empty cup, wie es so schön heißt.
Wie würdest du das jemandem erklären, der vor dir sitzt, sagen wir ein Coachee, um irgendwie so ein Klischee zu bedienen, ja? Starker, großer Mann, der da sitzt und sagt, Herr Haas, Was wollen Sie mir denn erzählen hier hinsichtlich des Themas Selbstmitgefühl? Brauche ich nicht. Bei mir zählt Leistung. Das funktioniert alles wunderbar. Ich finde mich super, wie ich bin. Weiß gar nicht, wovon Sie sprechen.
Ja, das glaube ich, kann man sich auch in sein Notizbuch mal ganz dick reinschreiben. Man kann keinen anderen Menschen verändern. Das auch lange geglaubt, aber das können wir uns alle abschminken. Also wir können schon viel tun, wir können es selber verändern, ja, man kann viel machen, aber wir können keinen anderen verändern. Also wir haben diese Macht nicht. Also wenn da jetzt der Inhaber sitzen würde, dann würde ich sagen, naja, aber Sie geben einen Haufen Geld für mich aus. Also scheinbar läuft da doch nicht alles rund, sonst würden wir gar nicht hier sitzen. Ja, also dann habe ich natürlich immer schon einen gewissen Pack an, dass ich jemandem den Spiegel ein Stück weit vorhalte. Das ist ja auch meine Aufgabe letzten Endes, auch in so Führungskräfte-Workshops, die ich dann immer so mit dem Top-Management mache. Die wollen ja immer wissen, wie das geht, sind dann aber oft sehr erschrocken, was ich dann da so erzähle, nämlich genau solche Botschaften. Und dann können sie sich ja selber überlegen, ob sie dann weitermachen. Was anderes ist es, wenn es jetzt einer aus dem Team ist. Also der sitzt da drin, weil er jetzt drin sitzen muss, weil zum Beispiel der Chef gesagt hat, komm, wir treffen uns da alle. Und dann kann ich ja nur versuchen, mich für ihn zu interessieren. Also früher habe ich immer versucht, die Leute rüberzuziehen. Sagen, komm, mach auch und Sinn und Stärken und alles Mögliche. Aber das geht nicht, ne? Du hast es gerade schön beschrieben. Aber ich kann mich natürlich interessieren dafür. Ich kann mal sagen, jetzt irgendwie erzählen Sie doch mal, wie ist das denn bei Ihnen eigentlich, ne? Und mit der Leistung, das ist ja alles schön und gut, verstehe ich auch. Finden Sie auch toll, bestimmt auch andere, kommt bestimmt viel rum. Aber geht's Ihnen damit immer gut? Also ich kann nur versuchen, auch ein Stück weit liebevoll auf den zuzugehen. Manche Leute brauchen noch ein paar Jahre, manche sind so verstrickt, dass sie da keinen ranlassen. Da habe ich jetzt auch keinen Pack an. Manchmal öffnet es die Leute schon, wenn ich von mir erzähle. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe auch immer noch zu tun mit meinen Themen. Also die meisten Stories, die ich so höre auf diesem Trainermarkt und so weiter, sind ja diese vom Saulus zum Paulus. Also früher war alles schwierig und jetzt bin ich aber ein geläuterter Mensch und habe alles super und könnte jetzt auch machen, ja. Aber wenn man sich dann ein Stück weit menschlich begegnet, ja, und sagt, das ist immer noch manchmal schwierig für mich und ich kann sie gut verstehen, ich habe auch Ängste manchmal. Ja, also wenn man dem auch mal anders begegnet, als er es vielleicht gewohnt ist, ja, in dieser Firma. Manchmal, ich habe auch schon Erfahrung gemacht, dass wenn man nur einen Einzelnen einlädt, kann ich mich erinnern, da hat ein Team, es gab mehrere Geschäftsführer und hat einen der Geschäftsführer, also nur einen, eingeladen, die haben da selber sich zusammengesetzt in so einer Runde und wollten mit dem was besprechen. Also, dass es doch anders gehen könnte mit dieser Unternehmenskultur. Aber die haben das nicht so gemacht, wie es sonst alle machen im Büro oder irgendwas, sondern die haben da mit ganz viel Liebe, haben da Kerzen angezündet, sich so einen Raum da gemacht und Musik an. Also der ist da reingeführt worden. Der war schon völlig perplex, wie der da reingekommen ist, weil die sich Mühe gegeben haben, ja, um den abzuholen, da wo er steht. Der eigene Chef. Was ich damit sagen will, für manche ist es auch sehr schwierig, in einer Gruppe sowas zuzugeben. Vielleicht auch mal diese Schwäche zuzugeben. Ich habe auch Probleme in meiner Abteilung. Ja, weil die meisten trommeln ja eher auf der Brust und sagen, ja, bei mir super und da, ja, unternehmensweit müssen wir noch was machen, aber bei mir passt eigentlich. Also diese soziale Erwünschtheit, die macht es natürlich auch manchen Leuten schwierig und alles ist aber dann ein Stück weit auch ein Prozess. Also man muss nicht gleich mit jedem dann 3 Schritte nach vorne gehen. Jeder kann dann, wenn er halt dafür irgendwie ein Stück weit bereit ist, aber man sollte sich um jeden da natürlich ein Stück weit auch kümmern.
Super. Vielen Dank. Ich für meinen Teil bin total beschenkt und glücklich, ganz viel wertvolle Inspiration von dir bekommen zu haben in der letzten Stunde. Und vielleicht noch einladen, wenn jetzt Menschen sagen, das hat mir so toll gefallen, da würde ich gerne noch mehr über den Oliver Haas kennenlernen, lesen wollen, hören wollen. Wo können sie noch was über dich finden, in Erfahrung bringen?
Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich Webseiten, Corporate Happiness, das neu führen, gibt Newsletter. Ich schreibe fast täglich einen Impuls auf LinkedIn, weil mir das liegt, so kleine Artikel zu schreiben über das, was mir gerade da so passiert in Workshops oder auch sonst, über was ich gerade so nachdenke. Und ich kann auch gerne anbieten, ich habe ein neues Buch geschrieben über das neue Führen als einen Business-Roman. Und alle, die den Podcast hier hören, die bekommen gerne einen kostenfreien Zugang zu einem E-Book davon. Und diesen Business-Roman habe ich so geschrieben, dass jemand, das ist eigentlich eine wahre Geschichte, weil das immer sehr ähnlich war, wenn sich jemand auf den Weg gemacht hat als Unternehmer oder als Führungskraft, dann sind es ja viele Einsichten, die einem auf diesem Weg unterlaufen und vielen Leuten, denen man begegnet, wo man sich reibt. Und über das habe ich ein, glaube ich, sehr leicht zu lesendes Buch geschrieben, was ich aber als Erzählung gemacht habe, weil in einer Erzählung kann man viel besser als in einem Sachbuch diese Beziehungen beschreiben. Und das biete ich einfach gerne an. Könnt euch gerne runterladen. Sind auch ein paar Reflexionen dabei, Videos und so weiter. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg dazu.
Herzlichen Dank schon mal dafür. Den Link bringen wir in die Shownotes mit rein. Und ich kann nur unterstreichen, es ist sehr kurzweilig, es liest sich wunderbar und ist gleichzeitig inspirierend und sehr praktisch orientiert. Also kann ich nur empfehlen.
Auch von meiner Seite aus vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Sehr schön, dass du die Zeit ermöglicht hast.
Ja, vielen Dank euch beiden auch, nicht nur für diese tolle Vorbereitung, sondern auch diese Fragen, die ihr gestellt habt, weil die machen es ja wirklich aus. Also wer fragt, führt. Und bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Für ja viele Podcasts und viele Leute interviewen mich, aber das hatte eine sehr menschliche Tiefe und gleichzeitig auch diesen Business-Bezug. Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön. Wow, was für ein Geschenk, das der gute Oliver Haas uns heute gegeben hat. Ich packe in meinen Geschenkkorb, den ich jetzt mit nach Hause nehmen werde, ein paar Bilder rein. Das eine ist, dass er beschrieben hat, wie er mit seiner Angst umgegangen ist. So mit ihr gesprochen hat, mit dem Dinosaurier, den er da genommen hat von seinem Sohn. Und überhaupt, wie er denn mit diesen Emotionen damit umgegangen ist. Ganz stark. Das andere, die Aussage von ihm, sich selbst mit uns verbinden, reicht. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viel im Außen und sind damit auch nicht mehr so viel Objekt. Und den Hinweis auf das Grundgesetz und Artikel 1 fand ich wunderbar und auch Gerald Hüther in dem Kontext einfach, dass wir weniger uns zum Objekt machen lassen, mehr zum Subjekt und dementsprechend auch erwachsen zum Beispiel mit unserer Angst oder Emotionen umgehen. Passt für mich alles sehr gut zusammen. Und ein schönes Wortspiel am Anfang. Er wollte Verbundenheit und hatte früh Bewunderung erfahren. Aber Bewunderung ist eben keine echte Verbundenheit, wie er es beschrieben hat, sondern eher Distanz. Kai, was packst du dir ein?
Also erstmal, du hast es wunderschön beschrieben. Was ich einfach super spannend fand, war, dass vieles von dem, was Oliver ansprach, einfach so dieses, aus meiner Sicht zumindest, dieses grundlegende Verständnis davon, wie der Mensch funktioniert, wie der Mensch im Unternehmen funktioniert, wie Unternehmen zu funktionieren haben, so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und ich habe einfach in seinen gesamten Ausführungen, hatte ich das Gefühl, dass sich darin extrem viel Weisheit befunden hat. Und das hat mir ja hochgradig imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich interessant fand war, und ich teile seine Ansicht, dass Menschen grundlegend ein Bedürfnis nach Wachstum und Zugehörigkeit haben. Aber diese Herleitung, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Also dieses, naja, das ist eigentlich so eine Grunderfahrung, die wir als Embryo gemacht haben, dass alles wächst und dass wir so eng mit der Mutter verbunden waren und deswegen auch im Nachgang immer diese Verbundenheit spüren. Ich hatte mir das eher aus dieser Herdentierlogik heraus erklärt. War für mich nochmal ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn. Ich finde auch das Thema Selbstmitgefühl so interessant, gerade einfach aus Sicht von einem Mann, weil man manchmal vielleicht, oder vielleicht spreche ich jetzt auch von mir, das Gefühl hat, dass das ist vielleicht ein bisschen deplatziert, das brauche ich jetzt nicht. Es braucht eher noch ein bisschen mehr Drive, noch ein bisschen mehr Machen und Tun. Da habe mich aber gleichzeitig auch mit den wissenschaftlichen Benefits davon beschäftigt und daraus wird einfach klar ersichtlich, dass es sich auch sehr positiv auf die eigene Motivation auswirkt und auch auf den Willen, in Zukunft Dinge zu verändern, also in eine andere Grundhaltung zu finden. Ja, fand ich schön, dass er das auch nochmal so entsprechend in den Vordergrund gestellt hat.
Super, vielen Dank, lieber Kai. Und herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. In 2 Wochen geht's mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, passt auf euch auf. Alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.